Willkommen zu Kontext hier auf DRS 2, heute zum 60. Geburtstag des Lions Club Schweiz. Am Mikrofon Maja Brandli. We Surf, wir dienen, lautet das Motto des Lions Clubs, der 1917 in Amerika und 1948 dann auch in der Schweiz gegründet wurde. Das Ziel war und ist, ein Netzwerk an Mitgliedern zu schaffen, um Freundschaften zu pflegen und um Geld aufzutreiben zum Wohle der Gesellschaft. Der Lions Club unterscheidet sich dadurch kaum von den beiden anderen sogenannten Service Clubs, dem Rotary Club und dem Kiwanis Club. We Surf, wir dienen. Diesem Motto folgen weltweit rund 1,3 Millionen Lions-Mitglieder in rund 45.000 lokalen Clubs. Was bewegt sie dazu, wollte ich wissen und machte mich auf zum Treffen eines solchen Clubs in Basler Hotel Dreikönig. An der Bar des Hotels Dreikönig in Basel erwarten mich zwei Mitglieder des Lions Club Basel Passarelle. Zwei elegante Männer, höflich, zuvorkommend, aber auch ein bisschen vorsichtig. Welche Bilder, welche Klischees bringt die Journalistin mit? Stimmt es, frage ich Thomas Bachmann, Kunsthändler und letztjähriger Präsident des Lions Club Basel Passarelle. Stimmt es, dass alle Lions-Mitglieder reich sind? Sehr reich.
Stimmt natürlich hundertprozentig. Die Frage ist nur, was sie mit Reichtum bezeichnen. Es ist natürlich eine, also nicht mal philosophische Frage, wer ist reich oder was bedeutet Reichtum, dass das relativ ist, eine Binsenwahrheit. Wir sollten es bei diesem Klischee belassen und konkret fragen, was uns reich macht im Club und nicht, wie viele Nullen eine Zahl auf einem Bankkonto hat.
Und gleich darauf gerät auch mein zweites Klischee ins Wanken. Kasko Pfeiffer ist Psychologin, gebürtige Japanerin und Gründungsmitglied dieses Lions Clubs, der ganz offensichtlich kein reiner Männerclub ist. Im Gegenteil, erfahre ich. Am Anfang standen in diesem Basler Club die Frauen.
Ja, also wir waren der erste Frauenclub Lions hier in der Region. Nicht unbedingt eine feministische Ideologie, aber wir haben alle vorwiegend mit Männern beruflich zu tun. So die Vorstellung, endlich mal unter Frauen uns gut gehen lassen. Also Freundschaft und nur unter den Frauen ein schönes Projekt entwickeln, das war unsere so Vorstellung. Aber das war furchtbar eintönig, langweilig.
Und deshalb haben sie auch angefangen, gezielt Männer für den Club anzufragen. Ihre Aufnahmekriterien sind dieselben wie in den übrigen weltweit 45.000 Clubs. Aus jedem Berufsstand eine Person. Aber bitte, keine Anfänger.
Die Vorstellung ist gut etabliert, gut gebildete Mann und Frau, die fähig sind, für die Gesellschaft was Gutes zu tun.
So einer wie Andreas Wenger, Architekt und zurzeit amtierender Präsident.
Ich war quasi der erste angefragte Mann in diesem Club und ich wäre vermutlich auch nie in einen reinen Männerclub eingetreten.
Die Bar des Hotels Dreikönig lässt in Sachen Eleganz und Stil keine Wünsche offen. Für ein Interview mit drei Personen jedoch ist es nicht der richtige Ort und wir dislozieren in den oberen Stock. Dort ist bereits ein Zimmer reserviert für das später stattfindende offizielle Treffen der Mitglieder an diesem Abend. Sie werden einen Vortrag hören und anschließend gemeinsam Nachtessen. Auf dem Weg durch das elegante Haus spricht Kasko Pfeiffer nochmals die beiden gängigen Klischees an, dass die Mitglieder der Serviceclubs wie Lions, Rotarier oder Kiwanis in der Regel ältere, reiche Herren sind.
Es ist durchaus möglich, vor vielleicht 50 Jahren der Fall war in Amerika. Aber heutigen Realität in Basel, wenn sie gut ausgebildet, sie haben einen guten Job, sie verdienen gut, sie können sich leisten, unsere Clubmitgliedschaft. Also unser Club, ganz konkret gesagt, kostet im Jahr 1300 Franken. Dabei ist 12 Essen inklusive hier in Hotel Dreikönig. Und das ist analog Jahreskosten einer Fitnessclub. Das ist normal funktionierende junge Menschen, also in heutigen Wirtschaftsrealität in der Schweiz, gerade in Basel.
Sie bezahlen für ihre Mitgliedschaft gleich viel wie für ein Fitnessabonnement. Sie treffen sich regelmäßig mit der Absicht, der Gesellschaft zu dienen. Warum tut er das, frage ich Thomas Bachmann. Weil er im Lions Club Menschen trifft, die er sonst nicht treffen würde.
Leute, auf die ich wahrscheinlich im normalen Anführungszeichen Leben gar nicht zugehen würde. Und hier im Club bin ich monatlich, regelmäßig, jahrelang mit ihnen konfrontiert und aus anfänglicher Zurückhaltung vielleicht wird ein Interesse, wird Neugier und werden ganz neue Bekanntschaften und Freundschaften. Das genieße ich sehr und pflege das auch gerade im Lions Club.
Ähnlich argumentiert Andreas Wenger.
Also es geht nicht um eben Gleichgesinntes, sondern Offenheit für anderes. Und das braucht einen Rahmen.
Die einzelnen Clubs sind zu regionalen Gruppen zusammengefasst, diese wiederum zu Distrikten und so weiter. Weltweit sind es 45.000 Clubs in rund 200 verschiedenen Ländern. Zwar sind nicht alle Mitglieder reich, aber viele sind es eben doch, zum Teil sehr reich. Und dasselbe gilt für die einzelnen Clubs, die durch diese hierarchische Clubstruktur untereinander vernetzt sind. Wenn also jemand aus einem weniger reichen Club Geld benötigt für ein Projekt, kann er auf der höheren Ebene, beispielsweise auf Distriktebene, um Unterstützung bitten und wird sie in der Regel erhalten.
Ich habe das Recht, als Mitglied bei Lions bei irgendeinem anderen Club anzuklopfen und dort an einem Meeting teilzunehmen.
Was allerdings, leider, meint er, nur selten genutzt wird. Viel besser hingegen funktioniere der Jugendaustausch.
Jeder Vater oder Mutter eines Lions-Jugendlichen kann melden, dass der ins Ausland gehen soll und der wird in der Regel aufgenommen.
Netzwerke und Freundschaften zwischen gebildeten Menschen unterschiedlichster Berufssparten. Wie sehr spielt man sich da die Bälle zu? Direkter gefragt, wie stark ist da der Filz?
Kann mir durchaus vorstellen, dass diese Ebene für reine Männerclubs eine gewisse Rolle spielen mag. Bei uns ist es nicht so. Bei uns geht es wirklich ums Zusammensein und andere Leute kennenlernen und eben auch gemeinsam Aktivitäten entwickeln.
Activities, wie sie intern genannt werden, sind die eigentliche raison d'être der Clubs. Geld beschaffen heißt das im Klartext, für karitative Zwecke. Jährlich, so ist auf der Homepage von Lions International zu lesen, bringt ein Club im Durchschnitt rund 10.000 US-Dollar zusammen. Bei 45.000 Clubs eine gigantische Menge. Kommt dazu, dass die Mitglieder rund 76 Millionen Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten. Das entspricht einer jährlichen Arbeitsleistung von 36.000 Vollzeitangestellten. Die UNO anerkennt Lions International als größte Nichtregierungsorganisation.
Wir haben lange besprochen, womit wir unsere Activity versehen wollen und haben uns entschlossen, es muss etwas Lokales sein, es muss mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und es soll der Bildung dienen.
Und dass die Gesellschaft da Hilfe braucht, daran besteht für Thomas Bachmann kein Zweifel. Mehrere Jahre habe sein Club den Gruppenunterricht für Kinder bezahlt, die zur Therapie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Kinderspitals bei der Basel eingewiesen waren. Gruppenunterricht sei wichtig für die anschließende Integration, wieder in den normalen Alltag, sei aber nicht bezahlt worden. Und so hat der Lions Club Passerelle jährlich 14.000 Franken eben für diesen Gruppenunterricht aufgebracht.
Ich bin sehr prosozial von meinem Berufsstand her. Und soweit ich unsere Club betrachten kann, wir haben kaum Mitglieder, die in bestimmten politischen Richtungen aktiv sind.
Erwartet werden Toleranz, Respekt und Offenheit. Deswegen werden neue Mitglieder im Interview durchleuchtet.
Wir schauen genau, ob jemand einseitige Vorurteile, politische Meinung hat, das wollen wir nicht. Also es gibt ein Screening, reinzukommen in den Club.
Inzwischen treffen auch die übrigen Mitglieder ein. 4 Männer, 11 Frauen sind es an diesem Abend. Und eine bekannte Zürcher ETH-Architektin, die an diesem Abend einen Vortrag halten wird. Am anderen Tag treffe ich Andreas Wenger in seinem Büro. Er ist der amtierende Präsident des Lions Club Basel Passerelle. Ein spezieller Club sei das, erklärt er, weil es kein reiner Männerclub ist und weil es vor allem um Freundschaften geht und weniger um berufliche Beziehungen. Allerdings, ohne traditionelle Clubregeln geht es auch bei Ihnen nicht.
Dass man kommt, wenn immer man kann, dass man einigermaßen pünktlich ist und dass man einander hilft, auch in schwierigeren Situationen.
Im ersten Teil hat Frau Pfeiffer gesagt, man legt Wert darauf, dass die Leute, die ausgesucht werden, in den Club kommen, keine Anfänger sind. Gibt es Themen, die tabu sind? Ich denke eben gerade an so die heiklen Sachen wie Versagen beispielsweise im Beruf oder Kinder, die in Anführungszeichen jetzt eben nicht so sind, wie sie sein sollten, das Scheitern. Ist das ein heikler Punkt oder nicht?
Das ist vermutlich schon ein heikler Punkt. Der, glaube ich, ist aber zu relativieren. Also das kann durchaus sein, dass jemand ein Burnout oder eine Depression hat und im Club bleibt, auch wenn er sich beruflich verändert. Und da gibt eben möglicherweise der Club auch wieder Halt. Und das heißt nicht, dass man a tout prix Erfolg haben muss, immer. Und über die ganze Clubgeschichte oder über die Entwicklung dieser Clubs geschaut, die werden ja per se immer älter, weil die Mitglieder älter werden und da spielen gewisse Veränderungen ohnehin eine Rolle. Also da sind Pensionierungen angesagt oder sogar Frühpensionierungen, was dann mit einem gewissen Statusverlust durchaus einhergehen mag. Aber weil die quasi andere Ebene, die persönliche Ebene, weiterhin aktiv bleibt, wird das auch nicht als Abstieg oder Scheitern angeschaut, sondern man versucht sich dann zu unterstützen bei einer Veränderung in der Lebenssituation.
Also wenn jetzt jemand in einer Bank hinterziehen würde und das käme aus, wäre er dann noch tragbar im Club oder nicht mehr?
Das ist eine gute Frage. Dann wäre er vermutlich nicht mehr tragbar. Auch das ist vermutlich ein Prozess. Ich glaube, der erste Impetus der Mitglieder wäre eher, diese Person zu stützen, weil alle wissen, das muss eine wahnsinnig schwierige Situation sein. Und auf Dauer würde es wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren. Wo es zum Beispiel klar ist wahrscheinlich und wo ich extrem schnell intervenieren müsste, auch als Präsident, wenn jetzt ein männliches Mitglied anfangen würde, sexistische Sprüche im Club zu verbreiten oder so etwas. Das wäre für mich sogar ein Grund, jemanden rauszuwerfen. Das geht einfach nicht.
Also es ist schon so, dass ein bestimmtes Niveau einfach Voraussetzung ist. Und dieses Niveau, das muss man kennen. Das wird nicht mitgeteilt, sondern das bringt man mit. Und dieses Niveau ist nicht ausdefiniert.
Nein, ist nicht komplett ausdefiniert. Gewisse Dinge sind festgelegt. Es sollten keine Leute mit dem gleichen Beruf drin sein. Das hat den Grund, eben man möchte nicht unbedingt geschäftliche Vorteile daraus ziehen, ganz direkt, und diese Gefahr ist natürlich hoch. Die finanzielle Situation ist eigentlich kein Grund, das haben wir gehört. Also eine Mitgliedschaft im Fitnessclub kann sich jeder und jede leisten. Und der Rest, der entwickelt sich wahrscheinlich dadurch, dass diese Clubs sich träge weiterentwickeln, sage ich mal. Also die Mitglieder, die dabei sind, die möchten dabei bleiben und es gibt neue Mitglieder, die dazukommen. Die kommen ein-, zwei-, dreimal, um teilzunehmen an Meetings oder Activities und können sich dann ein Bild machen und können auch absagen. Wir hatten das relativ kürzlich, da ist ein junger Herr gekommen an einen Abend mit einem eher damenlastigen Thema und der hat dann gesagt, nein, er hätte etwas viel Businessmäßigeres gesucht und einen größeren Club, um möglichst viele und bessere Kontakte zu bekommen. Es waren alle erleichtert, dass er das formuliert hat und dass sich das nicht anders herausgestellt hat.
Marcel Ospel ist ja auch ein Lions und er hat sich jetzt so verhalten, wie viele Leute in der Schweiz es wahrscheinlich als nicht korrekt empfinden. Wie reagieren die Lions auf ihn?
Ich kenne nichts Direktes. Ist vermutlich auch etwas schwierig, das zu sagen. Es gibt viele hoch angesehene Mitglieder von Lions, die in berühmten Clubs sind und sich dort aber auch selten oder nie blicken lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Marcel Ospel noch etwas weniger blicken lässt als vorher schon. Informelleres kriegt man natürlich mit. Also man trifft sich auch mal in der Kunsthalle und oder hört über Bekannte, dass das Leben offenbar ziemlich normal weitergeht. Aber es würde wahrscheinlich es wird sicher keinen Ausschluss aus dem Club bedeuten, schon gar nicht aus einem Club, der gerade eben hoch angesehene Leute versammelt.
Dieses Netzwerk, das hier gesponnen wird, das dient ja auch der informellen Unterstützung. Was heißt das konkret, informelle Unterstützung? Also können Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie Kinder haben, sagen, Kollege sowieso, Kollegin sowieso, mein Sohn sucht einen Job. Hast du mir was?
Das geht, ja klar. Das liegt auf der Hand. Das kann ich sogar weiterspinnen. Also ich kann natürlich im quasi Clubverzeichnis nachschauen, wer etwa in welcher Branche arbeitet und die gezielter anfragen. Dafür ist wirklich die Lions-Mitgliedschaft ein Anlass, quasi an Leute heranzugehen, weil einfach diese Mitgliedschaft eine erste Brücke baut quasi.
Das ist ja Gold wert.
Das kann sein, ja. Ich habe es selber jetzt in diesem Beispiel noch nicht erlebt oder ausprobiert, aber das ist durchaus möglich. Da ist einfach die Hemmschwelle tiefer, jemand Fremdem anzurufen, ohne Anlass, mit einem bestimmten eben Grund, mein Sohn sucht eine Lehrstelle oder irgend so etwas.
1,3 Millionen Mitglieder weltweit zählt alleine der Lions Club. Ähnlich sieht es aus beim Kiwanis Club und beim Rotary Club. Alle drei leiden keineswegs an Mitgliederschwund, ganz im Gegenteil. Starke Netzwerke also. Wie sind diese einzuordnen, gesamtgesellschaftlich, wollte ich vom Soziologen Franz Schultheis wissen.
Sie sind Ausdruck eines bestimmten Selbstbewusstseins des Bürgertums, des amerikanischen Bürgertums zunächst, auch einer bestimmten Kultur der Philanthropie und der karitativen Hilfe, die vom Bürgertum in den USA auch mit einem gewissen missionarischen Eifer betrieben wird. Und in diesen Clubs wird dies unter anderem dann auch organisiert.
We serve ist das Stichwort, also wir dienen.
Ja, dienen, man muss fragen, wem und wozu. Man tut es auf jeden Fall ja auch unberufen, aus eigener Bestimmung heraus. Und man dient durchaus dem öffentlichen Interesse, kümmert sich um Randgruppen, um soziale Problemlagen, aber man dient natürlich auch mit einem Hochhalten einer bestimmten bürgerlichen Kultur und seinesgleichen.
Es ist ja aber nicht nur dieses Karitative, das die Lions prägt oder überhaupt dieses Serviceclubs, sondern auch eine bestimmte Art der Sozialkontakte.
Ganz gewiss. Man kann nicht hinein wie in eine Gaststätte, sondern sind geschlossene Gesellschaften, die selbst den Zugang zu ihnen regeln nach bestimmten Kriterien. Man lässt in die Clubs dann nur seinesgleichen hinein, Leute, die zu einem passen. Und das sind dann handverlesene künftige Mitglieder. In der Regel braucht man Gewährsmänner oder Frauen innerhalb der Clubs, die sozusagen eine Bürgschaft übernehmen für das vorgeschlagene neue Mitglied und den anderen sagen, der ist kreditwürdig. Jetzt nicht nur finanziell, das ist natürlich auch wichtig, er ist auch moralisch, sittlich kreditwürdig. Er hat unser Niveau, er kann zu uns gehören. Wollen wir ihn reinlassen? Und dann entscheiden eben die Mitglieder, wenn unser ehrenvolles Mitglied Herr Müller sagt, dass er für das künftige neue Mitglied die Hand ins Feuer hält, dann wird das schon stimmen.
Sie haben eben diese Kreditwürdigkeit angesprochen. Es gibt ja diesen Ausdruck Sozialkapital. Das ist ja sehr wertvoll in diesen Netzwerken, die da geflochten werden.
Richtig. Der Begriff Sozialkapital hat sich jetzt seit ungefähr 20 Jahren in den Sozialwissenschaften durchgesetzt, um die Ressourcen, über die man verfügen kann, in Sachen wechselseitiger Hilfe, Unterstützung, Solidarität zu beschreiben. Das sind also gute Verbindungen, die man haben kann, die es einem erleichtern, in bestimmten Situationen Probleme zu lösen oder zu noch mehr Ressourcen zu kommen. Und wenn ich jetzt eine solche gute Gesellschaft, die sich selbst organisiert, nehme, und da sitzen Geschäftsleute, da sitzen Ärzte, da sitzen Juristen, in der Regel alle auch mit höherer Bildung ausgestattet und in guten Positionen, dann haben wir dort eine Verdichtung von Sozialkapital der besten Qualität, die es dann eben auch ermöglicht, dass in diesen Clubs nicht nur Kultur gepflegt wird und Philanthropie für Bedürftige, sondern auch wechselseitig durchaus Kapital geschlagen werden kann aus dieser Verbindung, indem man einander hilft, bevorzugt vorgelassen wird beim Arzt, der auch ein Clubmitglied ist, einen guten Ratschlag für die nächsten Ferien und so weiter und so fort. Das sind kleine Dinge, aber diese Netzwerke erleichtern einem das Leben.
Diese Netzwerke, die werden eigentlich in X-Formen immer wieder und überall gesponnen. Die scheinen sehr menschlich zu sein.
Ja, diese Netzwerke, das ist eine ganz alte, archaische, elementare Form der Vergesellschaftung. Wir finden die in allen Gesellschaftstypen. In unseren komplexen Gesellschaften sind sie aber eben auch sozial stratifiziert, differenziert. Sie spiegeln die Hierarchien wider und die sozialen Ungleichheiten. Wir haben also dasselbe Grundmuster in einer Banlieue, in einer Vorstadt zwischen Jugendlichen, die sich auch vernetzen. Und wir haben sie im Establishment, wo diese gleiche Gesellungsform zu finden ist. Nur einmal hat man sehr geringes ökonomisches, kulturelles, symbolisches Kapital und man verbindet sich mit Leuten, in deren Gesellschaft man eigentlich nicht gesehen werden sollte, weil es einem sehr viel verbauen kann. Und im anderen Falle ist man mit handerlesenen Personen, ausgewählten, selegierten Personen zusammen. Und alleine die Zugehörigkeit zu diesem Club repräsentiert nach außen schon Wohlanständigkeit. Man gehört zu den Honoratioren, wie man früher sagte.
Dieses Geschlossene dieser Clubs, das ist ja schon sehr irritierend. Also einerseits zeigt man sich das ja weltoffen, man pflegt die Kontakte, man will auch weltoffen sein, man will nach außen der Gesellschaft dienen und trotzdem, Sie haben das Wort geschlossene Gesellschaft gebraucht. Ist das heute noch adäquat?
Halb und halb. Einerseits braucht man eine gewisse Öffnung, man will in der Presse sein, es soll darüber geredet werden, wenn man philanthropisch tätig ist oder kulturelle Veranstaltungen bringt. Es geht auch um Prestigeproduktion, kollektive Prestigeproduktion. Gleichzeitig soll es so sein, dass es eine gewisse Sphäre der Intimität, der Vertrautheit dieser handerlesenen Personen denn gibt, wo nicht alles, worüber man redet, auch nach außen getragen wird, wo man auch unter sich bestimmte Dinge von sich geben kann und wo Entscheidungen getroffen werden, die nicht gleich publik gemacht werden sollen. Und diese Mischung von einerseits öffentlicher Wirksamkeit und Präsenz und andererseits diese Möglichkeit des immer wieder sich Abkapselns und Intimität nach innen zu produzieren, das ist diese Doppelgestalt, das ist eine gewisse Ambivalenz, die da gepflegt wird.
Das klingt altmodisch. We surf, dieser Gedanke ist schon nicht mehr ganz zeitgemäß und dann auch dieses sich abschotten, diese Klüngelei auch, die da entsteht. Und trotzdem scheinen diese Clubs mehr Zulauf zu haben denn je.
Wir brauchen in der heutigen Geschäftswelt, da gibt es die verschiedensten Untersuchungen, die das zeigen, eben gerade Sozialkapital. Es ist nicht mehr das materielle Patrimonium, das von Vater auf den Sohn vererbt wird, sondern man muss sich seinen Platz in der Gesellschaft selber schaffen. Und deshalb sind auch für angehende Wirtschaftseliten zum Beispiel, sind Strategien der Beschaffung und Vergrößerung und immer wieder der Pflege auch von Sozialkapital primäre Strategien der Karriere und des Erfolgs. Deshalb geht man in diese Clubs hinein. Die haben sich bewährt. Sie wirken manchmal etwas verstaubt, etwas überholt, altväterlich und so. Aber sie erneuern sich ja auch. Und es gibt jetzt auch Frauen-Lions-Clubs. Und dadurch kommt auch ein neuer, modernerer Zug mit hinein. Es wird etwas entkrampft. Was das Dienen angeht, das ist ein alter Ethos der gesellschaftlichen Eliten, zurückreichend bis ins Ancien Regime, in den Adel, wo diese Eliten sich dadurch auch legitimierten mit ihren Privilegien, mit den materiellen Privilegien, dass sie immer wieder über Großzügigkeit, über das Inszenieren auch von Paternalismus gegenüber den armen, kleinen, Entrechteten und so weiter, die Ritterlichkeit heraushängten. Und diese Ritterlichkeit, dieses Dienen, den Schwachen und so weiter im St. Martin-Stil, dies ist ein sehr altes Prinzip für die Selbstinszenierung und Stilisierung von Eliten und dies wird weiter aufrechterhalten.
Jetzt gibt es ja diese geschlossene Gesellschaft. Man ist jetzt beispielsweise im Lions Club drin und man ist vielleicht auch im Kiwani oder in Rotaria Clubs drin. Was ist, wenn man da eben nicht drin ist?
Ja, theoretisch könnte man sagen, man gehört nicht dazu. Zur Monde, zur feinen Gesellschaft. Ja, man ist nicht ein Mann von Welt. Es gibt aber noch andere Organisationsformen, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt andere Formen von auch Elite-Rekrutierung und Reproduktion. In Deutschland zum Beispiel traditionellerweise die Burschenschaften, die Studentenkooperationen. In Frankreich sind es die Grande École, die haben dann auch ihre Alumni. Und man kann darauf zählen, dass man von den alten Herren, wenn man wiedererkannt wird, über die Krawatte oder über andere Insignien auch bevorzugt behandelt wird. Das kann in der Schweiz die Armee sein. Es gibt die unterschiedlichsten Anstalten, die als Banken für Sozialkapital herhalten können. Das heißt, man muss nicht unbedingt jetzt im Lions Club sein oder in Rotary, man kann aber auch über einen sehr guten Golfclub oder man kann über korporatistische, berufliche Organisationen durchaus irgendwo in sein und nicht nur out.
Also ist das Prinzip dieser geschlossenen Gesellschaften nicht nur elitär, das kann ja auch ein Verein sein beispielsweise.
Ja, in der Regel sind Vereine für alle offen. Wenn ich Tischtennis spielen will und gehe zum Club in meinem Ort, darf man mich nicht ausgrenzen. Ja? Ein Lions Club kann sagen, wir haben Statuten, in denen steht, dass wir frei darüber zu entscheiden haben, wer reinkommt und wer nicht. Das erinnert so ein bisschen der Initiative für das Zugestehen von Staatsangehörigkeit. Ja? Soll das Volk direkt darüber entscheiden, wen wollen wir reinlassen in die Schweiz und wen wollen wir einbürgern? Und hier wird man auch eingebürgert, in gewissem Sinne. Ja? Und deshalb ist es durchaus dann immer noch sozial selektiv. und elitär, indem man ganz bestimmte ständige Prinzipien, ja, wann gehört man zur feinen Gesellschaft oder nicht, in diesem Selektionsprozess zur Anwendung bringt. Das können Kleinigkeiten sein. Das kann der allgemeine Habitus der Person sein, wie sie sitzt, redet, spricht, Kultur pflegt. Man bei dieser Person, wenn man zusammen Mittag isst, das gehört ja auch mit dazu, das gesellige Leben, eine anspruchsvolle Konversation führen kann oder nicht. Es geht fast auch darum, dass diese Person dann in der Öffentlichkeit draußen sozusagen die ständige Ehre der ganzen Gruppe ja mitvertritt.
Also nichts von egalitärer Gesellschaft.
Nein, egalitär nach innen, das ist das Prinzip. Das ist eine interessante Konstellation. Wenn man dazu gehört, dann kann man sagen wir. Und dieses wir ist sehr beruhigend. Wir Rotarier, wir Lions Club Mitglieder. Weil dadurch eine Corporate Identity durch das Individuum spricht, das ihm eine gewisse Gewissheit, auch Selbstgewissheit gibt. Und wenn man von sehr vielen Leuten umgeben ist, die etwas widerspiegeln an gesellschaftlichem Status und an Verhalten, mit dem ich mich identifiziere, dann kann dieses Wir gegenüber der hochindividualisierten Gesellschaft, in der wir leben, ein großer Schutz sein.
Wenn man so an diese Clubs denkt, dann geht es ja um Verflechtungen. Also wer im Club ist, ist dabei. Das klingt ein bisschen nach Filz. Es ist ja aber nicht nur das. Man ist ja auch in der Verpflichtung. Also gerade heute, wo das Thema Vertrauen so groß ist, zu einem solchen Clubmitglied, hat man oder muss man dann auch Vertrauen haben?
Ja, der Begriff Filz ist das negative Etikett auf ein Ding, das viele Facetten hat. Und ich kann es auch positiv ansehen und würde dann sagen, gehört man zu einer solchen Gemeinschaft, die aufbaut auf personalen Verhältnissen, der wechselseitigen Kenntnis voneinander, keine anonyme Großgesellschaft, die über das Prinzip der Kreditwürdigkeit, auch der moralischen, ihre Mitglieder rekrutiert, dann entsteht in diesen Gruppen ein hoher moralischer Druck aufeinander und man hat ein Gesicht zu verlieren den anderen gegenüber. Und dies führt dann dazu, wenn jetzt da Geschäftsleute der unterschiedlichsten Sparten, Berufsleute der unterschiedlichsten, der verschiedensten Fachrichtungen und so weiter vereint sind und ich mit denen dann bestimmte Geschäfte mache, dann habe ich denen gegenüber ein höheres Maß an Vertrauen, dass diese dann auch einlösen müssen, weil der Rest dieser kleinen Gemeinschaft als Beobachter, als moralische Instanz mit im Spiel ist. Und ich werde mit größerem Vertrauen dann ein Haus mit jemandem bauen oder einen Kredit vergeben oder aber irgendein anderes Geschäft machen, weil ich mir sage, dies ist nicht irgendwer, eine anonyme Person, die auch nur ihre Profitstrategien fahren kann, sondern das ist ein mir bekanntes, wohlanständiges Mitglied einer wohlanständigen Gemeinschaft. Und dies ist eine sehr gute Basis in der heutigen Zeit, wo ja die anonyme Ökonomie einen großen Vertrauensschwund erlitten hat.
Diese Clubs, sie sind jetzt sinnvoll, gesellschaftstragend oder sind sie bis zu einem gewissen Grad auch gesellschaftszersetzend?
Das ist eine sehr gute Frage und man muss sie auch ambivalent beantworten. Wenn man diese Clubs nach innen betrachtet, erfüllen sie viele Funktionen, materielle wie auch symbolische. Sie integrieren sozial, sie stellen soziale Bindungen her. Sie schaffen Kohäsion und Integration und das ist in der heutigen Zeit sehr wertvoll. Sie akkumulieren soziales Kapital und jetzt könnte man sagen, wie funktioniert das für die Gesamtgesellschaft dann aber? Und dann muss man sagen, sind privilegierte Clubs einerseits eine Anhäufung von Sozialkapital, das ist sehr sinnvoll, aber sie sind sozusagen noch eine Verstärkung von ohnehin vorhandenen Privilegien. Das heißt, jedes einzelne Mitglied bringt schon seine Privilegien mit und in der Anhäufung verstärken sie sich nochmal wechselseitig und dadurch werden gesellschaftliche Ungleichheiten, Hierarchien noch weiter akzentuiert. Insgesamt muss man aber sagen, dass das Gesamt an Clubs, an Vereinen, an Assoziationen für das Funktionieren von komplexen Gesellschaften ausgesprochen wichtig ist. Und wenn wir dann noch den kleinen Fußballclub hinzunehmen und dann nehmen wir noch irgendeinen Verein von Migranten und so weiter, dann haben wir nachher doch eine vernetzte Gesellschaft, wo der in unseren Millionengesellschaften, Massengesellschaften mit sehr stark zentrifugalen Kräften doch wieder Zusammenhalt schafft. Insofern darf man das nicht zu negativ sehen. Man darf es auch nicht einfach denunzieren, als wie das Schaffen von Filz und Seilschaften, sondern wir finden dies auf allen Niveauebenen der gesellschaftlichen Hierarchie und es erfüllt Funktionen.